beginnt und zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind, ein künstlerisches Projekt, das sich mit dem größten Teil dieses Erdballs, der Oberfläche dieses Erdballs befasst, mit dem Meer, den Meeren, die nicht weniger bedroht sind als die Länder und die Natur und alle Geschöpfe, die hier mit uns leben. Buß- und Betag, das ist ein kirchlicher Feiertag, zu dem wir uns versammelt haben. Schön, dass Sie alle da sind. Einmal ein staatlicher Feiertag. Sie erinnern sich, zur Finanzierung der Pflegeversicherung wurde er 1994 aufgegeben. Wir feiern ihn trotzdem, oder gerade weil solche Tage in unserer Gegenwart so wichtig wären, feiern wir ihn. Besinnung auf das, was geschieht, die Suche nach den Möglichkeiten eines anderen Lebens, nach Vergebung, nach Freiheit. Seinen Ursprung hat dieser Tag in öffentlich ausgerufenen Trauer- und Besinnungstagen nach Kriegen, nach Seuchen, nach anderen Katastrophen, also in Zeiten wie unseren. Gott schenke uns ein hörendes Herz, und das singen wir diesem neuen Liederbuch, die Nummer 190, Schenke mir Gott ein hörendes Herz.
Wir sprechen Worte aus Psalm 130 im Wechsel von vorgerückten und eingerückten Zeilen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen?
Denn bei dir ist die Vergebung, das kann mich fürchten.
Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Mehr als die Wächter auf den Morgen, hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.
Gott des Lebens, der du heilst und vergibst und tröstest, der du Menschen in die Freiheit führst. Wir sind da, um Atem zu holen, mitten in dieser unruhigen Woche, an diesem bewegten Tag. Wir sind da, um unsere Gedanken zu klären, um zur Besinnung zu kommen, um unser Miteinander zu bestärken und um dein Evangelium zu hören. Schenke uns jetzt die Ruhe des Herzens, die wir brauchen. Nimm unsere Gedanken und unser persönliches Gebet in deine Obhut. Zu dir beten wir in der Stille. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Amen.
Lesung aus 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Der Tag des Herrn. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts. Und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie er auch tut. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den Buß- und Bettag steht im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung des Johannes, im 3. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt er, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, angetan werden, weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Ich werde gerettet, um mich an mein Leben zu erinnern. Ich werde gerettet, um mich an mein Leben zu erinnern. Ich habe ein Haus, einen Hund und einen Geliebten, liebe Gemeinde. Noor Kani, die das schreibt, ist 1990 in Syrien geboren, in einer kleinen Stadt namens Suwaida. Das Städtchen Suwaida liegt 100 Kilometer vom See Genezareth entfernt. 2014 ist sie aus Syrien zuerst in den Libanon geflohen und von dort aus mit einem Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung nach Deutschland. Heute lebt sie eine von Tausenden von geflüchteten Menschen in unserem Land. Die Informatikerin und Wirtschaftswissenschaftlerin schreibt keine Computerprogramme und keine Tabellen mehr. Sie schreibt, um an das Leben zu erinnern. Sie schreibt, um an das Leben zu erinnern. Was ist das Leben? Durch die Flucht hindurch, durch den Krieg hindurch, durch die Gewalt hindurch, die sie erlebt hat, durch die Dinge hindurch, die wir Tag für Tag hören, sehen in unserer Stadt und auch hier hautnah erleben können, durch die Brutalität und Unmenschlichkeit hindurch, die der Krieg produziert, durch die Angst hindurch. Sie hat sich vorgenommen, an das Leben zu erinnern. Ich habe ein Haus, einen Hund und einen Geliebten. Wer bringt mir mein Haus zurück? Fragt sie. Wer säubert mein Gedächtnis vom Dreck? Fragt sie. Wer durchsticht den Verzweiflungsballon? Fragt sie. Wer öffnet uns die Augen und die Herzen und alle Sinne dafür, dass es ein Leben jenseits der Angst gibt? Dass es Sinn macht, die Blicke zu verändern? Dass es gut ist, uns an das Leben zu erinnern? Dass es auch gibt, dort, wo es in Frage gestellt ist, um uns an das Leben zu erinnern, wo wir es verloren haben, wo es verschwunden ist? Dass es Sinn macht, sich nicht nur an eine fragwürdige Zukunft zu klammern, sondern immer wieder an die Orte zu gehen, an denen das Leben gut ist und gut war. Ich habe ein Haus, einen Hund und einen Geliebten. Schon dafür lohnt es, zu kämpfen und zu leben. Liebe Gemeinde, das letzte Buch der Bibel, dieses rätselhaft verschlüsselte Buch, das wir nur selten aufschlagen, führt uns auf eine ganz eigene Weise in die Räume, in denen für das Leben gekämpft wird. Es führt uns an jene Punkte, an denen wir auch das Leben in seiner Größe erinnern können. Sie liegen nicht weit von Suwaida, diesem kleinen Ort in Syrien. Sie liegen am See in Galiläa, wo die Seligpreisungen, die Heilungen, die Tröstungen und Ermahnungen des Nazareners ihren Auftakt hatten. Dieses Buch führt uns aber zugleich weit hinaus in die Welt und in die Zukunft, in den Raum, in dem das Leben in seiner ganzen Größe und Tiefe aufleuchten und erscheinen will. Liebe Gemeinde, in manchen Diktaturen dieser Welt gab und gibt es sehr subtilen Protest. Auch heute, auch in Syrien, in Afghanistan, in Russland, eine Menge sogar. Im Iran unglaublich couragiert, von Frauen allem vorangetragen, ganz mutig. Auch dort suchen Menschen das Leben. In der DDR gab es ein mehr oder weniger geheimes Protestmoment, das ganz einfach darin bestand, die Briefmarken mit den Konterfeis der Staatslenker, Walter Ulbricht, Erich Honecker oder wer auch immer, umgekehrt auf den Kopf zu kleben, also von oben nach unten. Die Briefmarken standen also notorisch auf dem Kopf. Und wer Ohren hatte zu hören und Augen zu sehen, der wusste, was die Briefschreiberin oder der Briefschreiber der den Empfängerinnen und Empfängern damit sagen wollte. Noch bevor der Brief überhaupt geöffnet war und gelesen und interpretiert. Und wahrscheinlich wusste es auch die Stasi. Aber was wollte sie machen? Ähnlich, liebe Gemeinde, ähnlich ist es mit der Johannes-Offenbarung. Auch hier steht die Welt auf dem Kopf. Stehen die Despoten und Mächtigen auf dem Kopf, sind sozusagen umgekehrt in das Buch des Lebens geklebt. Es ist nicht nur die verschlüsselte Sprache, die diesen, den Bedrängern der frühen christlichen Gemeinden, Ärger bereitete und Rätsel aufgab, die Sprache dieses letzten Buches in der Regierungszeit des Kaisers Domitian, auch zuvor und danach. Die christlichen Gemeinden, wir wissen es, stehen unter Beobachtung, werden bedrängt, werden Opfer von Pogromen, weil sie den Kaiserkult nicht mitvollziehen. In der Johannes-Offenbarung steht die Welt selber auf dem Kopf, weil die eigentliche herrschaftliche Größe dieser Welt nicht der Kaiser in Rom ist, sondern ein Lamm, ein Opferlamm. Und weil dieses Lamm, so die Erzählung, definitiv und im Letzten das wahre Leben vergegenwärtigt und zur Durchsetzung bringt. Ich werde gerettet, um mich an mein Leben zu erinnern. Ich werde gerettet, um mich an mein Leben zu erinnern. In der Johannes-Offenbarung geschieht dies. Dieses Lamm, so sagt dieses Buch, ist der eigentliche Herr der Geschichte. Nicht die Cäsaren, nicht die Zaren, die alle kommen und gehen. Aber dieses Lamm, es steht für den gekreuzigten und auferstandenen Christus, ist auf eine andere Weise Herr der Geschichte und des Lebens und des Lebendigseins als die Cäsaren und Zaren und Sultane und Wesire und Großfürsten und alle anderen Despoten dieser Welt. Vielleicht spürt und sieht es die Welt nicht direkt. Vielleicht spürt und sieht es die Welt nicht direkt. Aber sie kann es sehen und sie kann es spüren, in den Gemeinden und in der Kirche. Dort ist die Frage des Lebens klar auf dem Tisch, in den Gemeinden, in den Orten, in denen die Größe und Menschlichkeit und Lebendigkeit des Lammes gelebt und gefeiert wird, da ist das spürbar. Da ist es erfahrbar, was es heißt, wenn er der Herr ist. Dieser Herr ist nicht mit den Gewalttaten menschlicher Macht da, er ist da in seinen Kirchen, in den Gemeinschaften, als eine Kraft, als eine Dynamis, als eine Energie, auch als eine politische Kraft, die sich mit aller Macht an das Leben erinnert, das uns geschenkt und das uns verheißen ist und das uns so intensiv gestohlen wird. Das alles sieht der Seher Johannes in einer großen Vision auf der Insel Patmos, an einem Sonntagmorgen, in einem Gottesdienst So beginnt die Johannes-Offenbarung. Und dann folgen im Hauptteil dieses Buches in den ersten Kapiteln 7 Sendschreiben, die an Gemeinden in Asien geschickt werden. Nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia, nach Laodicea. Zur Zeit des Römischen Reiches sind das alles Städte in der Provinz Asia, in der heutigen Türkei. Dorthin soll der Seher Johannes schreiben, an den Eltern, vielleicht an die geistliche Leitung dieser Gemeinden. Es ist ganz unzweifelhaft, aber wer der Autor, der eigentliche Autor dieser Schreiben ist, das ist der auferstandene und erhöhte Gekreuzigte, das Lamm, das die Briefe schickt. Diese Briefe sendet er in diese Gemeinden, in diese 7 Gemeinden, die ringförmig geografisch angeordnet sind und die, wie so vieles in der Johannes-Offenbarung, für das Gesamt der Kirche selber stehen. Es sind also Briefe an die Kirche in einer Welt, die irgendwie den Anschluss an das Leben verpasst hat. Der Herr der Kirche, die letzte Instanz über das Chaos, in dem die Welt versunken ist, schreibt an seine Gemeinden. Es ist keine einfache Post. Es ist kritische Post. Es ist Ermahnung, Erinnerung, aber zugleich auch eine fundamentale Aufforderung im Blick auf die Lebendigkeit der Kirche selber. Auch die Kirche steht nämlich in der Gefahr zu vergessen, was das Leben ist. Jede dieser 7 Gemeinden, also die gesamte Kirche, wird ermahnt. Wir lesen heute das 5. Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Und es gibt in dieser Stadt ein Problem. Und das Problem heißt, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Du hast den Namen, dass du lebst und bist gut, tot. Ihr performt gut, so könnte man vielleicht sagen. Aber ihr seid tot. Es sind Hülsen, die ihr zu den Menschen bringt, sagt der Herr der Kirche. Soll der Seher dem Engel, dem Leiter der Gemeinde in Sardes sagen. Und es ist eine bittere Botschaft. Sie ist einer Kirche gesagt, die offensichtlich eine ganz soziologische Größe ist, die mehr an die Belange der Gesellschaft gebunden ist, als an die Botschaft von der Lebendigkeit, die uns an Ostern begegnet in dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, die letztlich ihrerseits die Sache auf den Kopf stellt, die davon ausgeht, dass die Entwicklungen unserer Gesellschaft die eigentlichen Richtschnüre unseres Handelns sind und nicht die Botschaft, die wir zu vertreten haben. Was wird dieser Kirche vorgeworfen? Sie wird gefragt, wer ist euer Kyrios? Diese Frage steht im Hintergrund. Und letztlich der Vorwurf, dass die Menschen, die offensichtlich gut dastehen, in der Stadt, in der heutigen türkischen Provinz Manisa, keine Teilhabe am Leben in Christus haben. Nicht alle, so lesen wir. Die meisten, so wird gesagt. Du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. So lesen wir in dieser drastischen Bildsprache. Aber wir lesen zugleich, was zu tun ist, damit diese Kirche, die vielleicht gut performt, gut in der Öffentlichkeit ist, dass diese Kirche wieder lebendig wird. Und das ist zuerst eine Umkehrbewegung, eine Erinnerungsbewegung, eine Erinnerung an das Leben, das in Jesus Christus begegnet, eine Erinnerung an Galiläa, an die Gleichnisse und Erzählungen, an die Begegnungen, die er hatte, an die Berufungen, die uns überliefert sind, an die Heilungen, an die Streitgespräche, an seine Gewaltlosigkeit, an die Räume, in denen Gottes Gegenwart miteinander spürbar wird. Es ist eine Rückkehr zu den Anfängen des Evangeliums. Erinnert euch an das Leben, kehrt um, tut Buße, fokussiert euch neu, besinnt euch neu, besinnt euch auf das, was euch in eurer Seele stark macht in dieser verrückten Welt. Liebe Gemeinde, zum Ende dieser 7 Sendschreiben, im letzten dieser Briefe an die Gemeinde in Laodicea, wird auch klar, wie dieses Erinnern geschehen kann. Es geschieht nicht im Kopf, nicht nur im Kopf. Es geschieht spirituell, liturgisch, konkret, real, gemeindebezogen, sichtbar vor aller Welt. Der Auferstandene kommt nicht nur wie ein Dieb in der Nacht als Richter und Kritiker. Im Gegenteil, er ist da. Er ist da. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm, mit ihr halten und sie und er mit mir. Das wird der Briefeschreiber nicht nur sagen, sondern dann auch persönlich machen. Er, Christus, wird im Mahl, im geteilten Brot und Wein eintreten in diese Gemeinschaft und auf diese Weise da sein. Und wenn eines gewiss ist, dann das, dass auch das Miteinander dieser Gemeinschaft verändert. Dass sich Menschen dort anders begegnen, einander anders wahrnehmen, einander mehr als sonst als Mitmenschen, als Schwestern und Brüder im großen, geschenkten Zusammenhang des Lebens sehen. Darauf, liebe Gemeinde, darauf läuft es hinaus, dass der Lebendige mit seinem Geist, mit seiner Botschaft in unserer Mitte Raum hat. Viel Raum, viel Platz, viel Freiheit. Und wo er Raum und Platz und Freiheit hat, da ist auch viel Platz für Freiheit und Vergebung und Trost und Hoffnung und Zukunft und für uns alle. Und das feiern wir ja auch in diesem Gottesdienst, so gut wir können. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. In München, liebe Gemeinde, in München gab es die heilige Ursula. Sie ist vor einem Jahr, im Jahr 2021, gestorben und hieß mit bürgerlichem Namen Ursula Heusgen. In der Münchner Szene hieß sie die heilige Ursula der Poesie. Nicht nur, weil sie eine große Mäzenin der Dichtung und der Literatur und der schönen Dinge und der Künste war, sondern weil sie mit dem Münchner Lyrikkabarett einen Ort schuf, an dem das andere Leben ein Asyl, ein Obdach hatte, wie in unseren Kirchen, wie in diesen schönen Räumen, wie in diesem Raum, in dem heute Morgen auch das zu sehen ist, was in den nächsten Tagen an Kunst mit Sonic Ocean da ist. Es braucht diese Räume, an denen wir uns in diesen verrückten Zeiten an das Leben in Fülle erinnern können. Und die heilige Ursula aus München zeichnete sich vor allem dadurch aus, nicht, dass sie weiße Gewänder anhatte, wie beschrieben in diesem biblischen Text, sondern durch eine geradezu epische Vielfalt von Merkzetteln, die in diesem Lyrikkabinett verteilt waren. Vergiss nicht, erinnere dich, denke daran, lass das nicht achtlos liegen, besinne dich wieder. Lauter spirituelle Aufforderungen, die uns heute Morgen aus diesem Evangelientext entgegenkommen. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tu Buße. Weiß Gott, das sollten wir täglich tun in diesen verzerrten und verwirrten Zeiten. Wir sollten final zum Abschluss, um es mit dem Thüringer Günther Ullmann zu sagen, den Tag durch den Felsen schlagen, die Steine das Schwimmen lehren, den Tunnel verschließen mit Licht. Wir sollten das Geschenk des Lebens ehren und würdigen auf allen Ebenen und dem, der da war und der da ist und der da kommt, Raum geben, viel Raum in unserem Lebensgefüge. Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Thank you. Wir haben Gottes Wort gehört, wir haben die Auslegung gehört, wir wollen antworten mit unserem christlichen Glauben. Schön, wenn Sie dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das Evangelium. Amen. Wir sind eingeladen an Gottes Tisch, um miteinander Abendmahl zu feiern und uns beim Teilen des Weins und des Brotes als Brüder und Schwestern zu erkennen. Lasst uns Gott all das zuvor anvertrauen, was uns das Leben und das Glauben manchmal schwer macht. Lebendiger Gott, Vater, Sohn, Heilige Geistkraft, aufrechten Ganges und mit einem klaren, freien Herzen möchten wir durch diese Tage gehen. Wir holen Atem, wir suchen Worte und Gedanken, die uns Mut machen und uns in Bewegung bringen. Wir suchen Zeichen, die uns Frieden verheißen. Komm du nun zu uns in der Kraft des Gekreuzigten und Auferstandenen. Vor dich legen wir, was uns das Leben schwer macht: Angst, Versäumtes, Schuld. Wir vertrauen darauf, dass du Leben wandeln kannst. Dich bitten wir um ein geläutertes Herz und um ein befreites Gewissen und einen neuen Geist. Ist das auch eure Bitte, so sprecht ja. So lasst uns Gott um sein Erbarmen bitten. Kyrie eleison. Hört, was ich euch im Namen Christi sagen darf. Die zu Christus gehören, sind neu geschaffen. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. So lebt als die Befreiten, singt und lobt den Herrn. Nicht soll dich ängsten. Thank you.
Jesus Christus lädt uns an seinen Tisch. Er schenkt uns Kraft und Zuversicht durch seinen Weg, durch sein Leiden, sein Sterben und durch die Auferstehung von den Toten. Brot und Wein sind die Zeichen seiner Gegenwart. Er verbindet sich mit uns und schließt uns zusammen zu seiner Gemeinde. Die Worte der Einsetzung des heiligen Abendmahls. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. So gedenken wir seines Werkes. Im Vertrauen auf seine Nähe feiern wir. Jesus Christus, heute sind wir deine Gäste, wir sind willkommen an deinem Tisch. Wir alle, Glaubende und Zuversichtliche, Zweifelnde und Fragende, Fröhliche und Zufriedene, Traurige und Müde, Alte und Junge. An deinem Tisch sind wir Schwestern und Brüder. Du schenkst uns einen Funken Ewigkeit in unserer Zeit. Gib deinen reichen Segen in diese Gemeinschaft in Brot und Wein. Amen. Wir feiern jetzt das heilige Abendmahl als ein Wandelabendmahl. Das heißt, wir kommen in einer Reihe hier vorne am Altar vorbei. Dort werden Sie Brot und Kelche empfangen. Wir feiern das Abendmahl mit Traubensaft. Wir beginnen in der letzten Reihe und Sie kommen einfach nach vorne. Die anderen reihen sich dann ein und so können Sie wieder zurückgehen dann an Ihre Plätze. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt. So, kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wenn Sie möchten, dürfen Sie Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin einen Friedensgruß sagen. Friede sei mit dir.
Wir beten.
Dir, schöpferischer Gott, danken wir für die Fülle der Gaben und Inspirationen, die du uns in diesem Mahl und in dieser Gemeinschaft schenkst und in die Hände legst. In deinem Horizont beten wir für diese Welt und vertrauen auf deine Gegenwart, auch durch uns hindurch.
Wir beten für den Frieden, denken an die Menschen in der Ukraine, in Russland, an die, die fast vergessen sind in Syrien, in Afghanistan, in China, in Nigeria. Die Orte und Gegenden der Not sind endlos viele. Wir beten für die Frauen, für die Freiheitsliebenden im Iran und für alle Geflüchteten hier bei uns.
In dieser Welt als die Kraft, die heilt und vergibt und tröstet, als die große Ermutigung zum Leben.
Alle schließen wir ein, an die wir denken, die wir lieben, für die wir hoffen. Amen. Wir singen: Das sollt ihr Jesu Jünger nie vergessen. Das Gebet Jesu schließen wir alle ein. Wir heben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuld. Im Singen singen wir die Bitte um den Frieden: Verleih uns Frieden gnädiglich.
Amen.
Vielen Dank für das Opfer am Ausgang dieses Gottesdienstes. Wir erbitten es für unsere Arbeit hier an der Hospitalkirche und in der City. Danke, wenn Sie uns unterstützen. Alle anderen Dinge können Sie gerne auf dem Liturgieblatt nachlesen. Sehr herzliche Einladung nachher zu einem kleinen Moment des Gesprächs und der Begegnung drüben gegenüber, also nicht im Foyer. Schön, wenn Sie noch etwas Zeit haben. Es gibt auch eine Tasse Kaffee, wenn ich recht weiß. Wir bitten Gott um den Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.